Redocast. Wir erforschen was mit Medien.
Herzlich willkommen beim Redocast, dem Podcast für Medienforschung aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg mit mir, Johanna Seebauer, und meinen beiden heutigen Gästen, Vincent Hofmann und Jan Rau. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Herzlich willkommen. Unser Thema heute ist Forschen mit Daten aus Online-Plattformen, beziehungsweise erstmal der Zugang zu diesen Daten, denn dafür gibt es bald neue Regelungen. Mit dem DSA, dem Digital Services Act, will die Europäische Union große Plattformen und Online-Suchmaschinen dazu verpflichten, sogenannte Forschungsdatenzugänge einzurichten. Also Schnittstellen, über die Forscherinnen und Forscher an Daten aus diesen Plattformen kommen, die sie für ihre Forschung brauchen. Ihr beide erforscht das Internet aus unterschiedlichen Perspektiven. Jan, du aus einer sozialwissenschaftlichen, kann man sagen, und Vincent, du aus einer juristischen. Und wir haben uns heute hier zusammengetan, weil wir über dieses Thema reden wollen. Jan, du hast ja eigentlich den Aufschlag gemacht, weil du hast einen Blogbeitrag geschrieben darüber, über diese neuen Regelungen zu Forschungsdatenzugängen und was die Forschung von diesen Zugängen erwartet. Warum, fangen wir mal so an, warum war das Thema wichtig für dich?
Ja, das ist eigentlich recht einfach zu erklären. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel darüber geredet, wie das Internet unsere Demokratie beeinflusst. Da ist es, wenn wir am Anfang, in den Anfangszeiten des Internets vor allen Dingen sehr viel Hoffnung hatten und gesagt haben, wir finden dieses neue Internet eine neue Form der Demokratie, ist das gerade in den letzten Jahren eher eine Dystopie gekippt, wo sehr viel über Polarisierung, über Fake News, Desinformation und Ähnliches geredet wird. Ich persönlich beschäftige mich viel mit digitalem Rechtsextremismus, was natürlich auch in diese Reihe irgendwo mit reingehört. Und ob bei all diesen Fragen, also wir wissen natürlich, dass das viel passiert, aber bei all diesen Fragen ist letztendlich so ein bisschen offen, okay, wie schlimm ist das eigentlich, was wir da sehen? Wie viel Reichweite bekommen diese Art von Inhalten, die wir da betrachten? Was für gesellschaftliche Auswirkungen haben die? Und einer der Gründe, warum wir diese Fragen nicht beantworten können, ist uns, weil uns eben die Daten dazu fehlen. Und ganz viele entscheidende Fragestellungen in dem Kontext können wir eben nur erst dann beurteilen, wenn wir diesen Zugang zu den Daten haben. Und insofern ist der Forschungsdatenzugang im DSA natürlich eine sehr, sehr spannende und vor allen Dingen wichtige Möglichkeit, uns hier besser verstehen zu können, womit wir eigentlich konfrontiert sind.
Das heißt, ihr Forscher und Forscherinnen, ihr erwartet das Inkrafttreten des ESA eigentlich schon mit Spannung?
Mit großer Spannung.
DSA heißt es, nicht ESA.
Mit großer Spannung. Also es ist wirklich, es ist teilweise auch einfach sehr frustrierend. Ich kann mich noch erinnern, als ich meinen Master gemacht habe, was mittlerweile schon auch einige Jahre her ist, habe ich damals mit meinem Supervisor diskutiert, was ich für gerne in meiner Master-Thesis schreiben würde. Und ich habe gesagt, ja, also ich würde mich gerne mit Rechtsextremismus beschäftigen auf Facebook und würde gerne das und das machen. Und die Antwort, die er gesagt hat, das ist eine total spannende und wichtige Frage, aber die Frage kannst du nicht bearbeiten, weil wir die Daten nicht haben, weil Facebook diese Daten eben nicht rausgibt. Und das ist was, wo ich, was mich in all den Jahren seitdem eigentlich immer wieder begleitet hat, was die ganze Forschungscommunity in diesem Feld begleitet und wo wir sich wirklich wahnsinnig viele Ressourcen auch einfach, also von öffentlichen Geldern finanziert und Ressourcen damit da investiert werden, irgendwie in diese Daten zu kommen, die aber ja eigentlich da sind. Wir haben nur keinen Zugang zu ihnen, was das ja auch so ein bisschen, ja, manchmal fragt man sich so ein bisschen, was man hier eigentlich macht bei dem Versuch, diese Blackbox zu öffnen, obwohl es deutlich einfacher gehen könnte, wenn die Plattformen eben mehr kooperieren würden.
Und jetzt gibt's bald neue Regelungen, wie gesagt. Ich glaube, im nächsten Jahr, 2024, wird der Digital Services Act vollständig anwendbar sein. Vielleicht kannst du, Vincent, als Jurist uns jetzt hier nochmal abholen und uns kurz erklären, was will denn der DSA überhaupt und in Bezug auf Forschungsdatenzugänge ganz konkret?
Ja, gerne. Also der Digital Services Act wurde ja die letzten Jahre verhandelt, war auch medial ja sehr präsent, wurden auch große Erwartungen gestellt, also nichts Kleineres als ein neues Grundgesetz für den digitalen Raum, wurde da angekündigt, was da aus Brüssel kommen sollte. Es ist ein sehr umfangreiches Regulierungspaket geworden, also es umfasst viele, viele Seiten, allein die Erwägungsgründe zu lesen, dauert Stunden bis Tage, also da kann man sich wirklich lange, lange reinversetzen.
Hast du den schon ganz gelesen?
Ganz nicht, aber das ist auch in der juristischen Arbeit eigentlich selten, dass man was ganz liest. Nee, das ist, guckst dir das an, was du interessant findest und dazu dann die entsprechende Begründung, aber es gibt ja auch so viele Verfahrensregeln, die, naja, so sicherlich sehr bedeutend, aber jetzt nicht immer spannend sind. Und der DSA ist aufgebaut nach einem Risikosystem, wobei Risiko in dem Fall anhand der Größe bemessen wird und ein bisschen anhand der Tätigkeit. Also geht los bei reinen Durchleitungsfunktionen. Dann gibt es sowas wie Marktplätze, Vermittlungsfunktionen, kleinere Plattformen. Und das, was dann am stärksten reguliert ist, das sind dann die sehr großen Online-Plattformen. Auf Englisch ist das Very Large Online-Plattform, deswegen auch die Abkürzung VLOP. Das ist ab 45 Millionen NutzerInnen, die im Monat aktiv auf der Plattform sind. Das ist einfach 10% der Bürgerinnen der EU, die auf diesen Plattformen aktiv sein könnten. Und ab da greifen dann besonders scharfe Regeln, unter anderem auch die Forschungsdatenzugänge, die ermöglicht werden müssen. Und das Ganze ist, also das ganze System des DSA, was bei den sehr großen Online-Plattformen greift, ist, dass das auf systemische Risiken ausgerichtet ist. Das heißt, wir gehen davon aus, dass diese Plattformen bestimmte Risiken, vor allem für die Demokratie, was die Verbreitung von rechtswidrigen Inhalten angeht, aber auch was die Ausübung der Grundrechte durch die Nutzerinnen angeht, dass da bestimmte Risiken bestehen, die diese Plattformen kontrollieren sollen, aber es vielleicht nicht in dem Sinne machen, wie es für demokratische Staaten von Interesse wären. Und da setzt auch der Forschungsdatenzugang an. Das heißt, alles, was die Forschenden herausfinden wollen, muss sich auf diese Risiken konzentrieren. Das ist, wie gesagt, das, was ich eben meinte. Und das sind dann auch noch so Gewalt, also digitale Gewalt, vor allem gegen Minderheiten und Schutz von Jugendlichen und Kindern. Das sind diese Risiken und darauf muss ich dann auch ein Forschungsprojekt.
Das heißt, man kann jetzt nicht kommen und sagen, ich forsche jetzt zu irgendwelchen, ich mache jetzt irgendeine Marktforschung oder so, ich möchte ein Produkt rausbringen und möchte da Marktforschung betreiben, deswegen gebt mir bitte eure Daten.
Nee, das würde nicht funktionieren, auch weil die Datenzugänge, die Forschungsdatenzugänge dürfen jetzt nicht einem bestimmten Interesse dienen. Das meinte ich mit diesem, dass der DSA sieht bestimmte Risiken für die Allgemeinheit und daran müssen auch die Forschungen anknüpfen, dass sie eben dafür sorgen, dass man besser versteht, wie diese Risiken entstehen oder bekämpft werden.
Und Jan, du forschst zum Thema digitalen Rechtsextremismus. Das wäre zum Beispiel ein Forschungsgebiet, das der DSA auch als legitimes Forschungsgebiet sieht, um für Forschungsdatenzugänge.
Ja, also das kommt natürlich dann auch wieder als juristische Ausrede auf den konkreten Einzelfall an, aber da gibt es auf jeden Fall schon große Überschneidungspunkte, die sich auch mit diesen Risiken, die der DSA versucht klein zu halten, überschneiden. Also vor allem, wenn es dann konkrete Gewaltanwendungen geht oder auch um Wahlen geht, Fake News, Kampagnen, die da gefahren werden. Also da gibt es auf jeden Fall viel, was Jan forschen kann.
Diese VLOPs, Very Large Online Platforms, das sind dann im Konkreten Facebook, Google,
ja,
Twitter.
Genau, also all die Bekannten. Genau die großen Namen, die man sich darunter vorstellt.
Mhm. Jan, wie hat man denn, es gibt ja bislang auch schon Forschung mit Daten aus Online-Plattformen, wie hat man denn das bislang gemacht?
Genau, also das ist sehr unterschiedlich. Die Plattformen sind da generell sehr unterschiedlich, wie großzügig sie in ihrem Datenzugang sind und haben sich auch über Zeit verändert. Facebook beispielsweise war früher mal sehr, sehr großzügig, dann ist Cambridge Analytica passiert und daraufhin hat Facebook beschlossen, dass es vielleicht Sinn macht, nicht mehr ganz so viele Daten frei verfügbar zu stellen. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch nicht wahnsinnig unangenehm, wenn die ganzen ForscherInnen sich nicht mehr auf der Plattform rumtreiben können, um nachzugucken, was man denn da sonst noch so macht. Genau, also das kann innerhalb einer Plattform sehr variieren und ansonsten gibt es aber, hat es eigentlich immer, also Twitter war generell immer sehr großzügig, deswegen gibt es auch wahnsinnig viel Forschung zu Twitter, also das ist auch ein sehr oft diskutierter Bias, wie viel Forschung zu Twitter einfach gemacht wurde und wie relevant die Plattform eigentlich im Vergleich dazu ist. Das droht sich allerdings aktuell auch zu ändern, weil mit dem neuen Besitzer der Plattform wurden eigentlich auch Forschungsdatenzugänge aufgekündigt, was in einem interessanten Kontrast dazu steht, was eben der DSA jetzt vorsieht an Verpflichtungen für die Plattformen. Genau, also das muss man noch sehen, wie das tatsächlich sich entwickeln wird.
Aber es gibt ja bislang auch, also wie hat man das konkret bislang gemacht? Also man hat ja immer so Trick 17 angewendet, um an Daten zu kommen, um Forschung zu betreiben über...
Genau, also da gibt es ganz unterschiedliche Verfahren. Also es gibt, beispielsweise digitale Anthropologen oder Anthropologinnen wären jetzt gar nicht auf so wahnsinnig fancy technische Methoden angewiesen, sondern die gehen einfach auf die Plattform rein und schauen sich das eben mit einem Account an und gucken, was da so passiert. Dadurch kann man natürlich aber nur eine sehr begrenzte Größe am Ende schaffen und die Plattformen und die Probleme auf den Plattformen sind wesentlich größer, als man jetzt eben als einzelne Forscherin oder als einzelner Forscher das so erfassen kann. Genau, und da gab es bisher ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es gab eigentlich oder gibt für jede Plattform gibt es eine sogenannte API, das ist eine Entwicklerschnittstelle, wo man eben automatisiert Daten abfragen kann. Diese API, das hat oft auch einfach kommerziellen Nutzen. Da laufen ganz viele unterschiedliche technische Anwendungen ran, die nichts mit Forschung zu tun haben. Aber unter anderem können eben ForscherInnen darauf zugreifen. Das sind oft kommerzielle Lösungen, wo man gewisse Daten bekommen konnte. Wie gesagt, einfach sehr unterschiedlich wie von Plattform zu Plattform, was man da bekommen hatte. Es waren aber meistens oder fast immer nicht die Daten, die wir gebraucht hätten, um wirklich irgendwie an die interessanten und wichtigen Fragestellungen ranzukommen. Es gab vereinzelte Kooperationen, beispielsweise Facebook hat mal unter Social Science One gab es eine Kooperation mit ForscherInnen, wo eben versucht wurde, okay, können die Plattformen ForscherInnen solche Daten zur Verfügung stellen, die potenziell relevant wären. Das hat sich allerdings als sehr frustrierend und sehr langwierig für alle Beteiligten herausgestellt und hat nicht die erhofften Ergebnisse gebracht. Schlussendlich gibt es noch die Möglichkeit, sich die Plattformen die Daten zu nehmen, auch wenn die Plattformen das nicht möchten. Das ist das sogenannte Scraping. Das bedeutet, dass man eben über die Web-Interfläche Daten abgreift, obwohl die Plattformen das eigentlich in ihren Terms of Services verbieten. Nur weil sie das verbieten, heißt es nicht, dass es illegal ist. Das ist wichtig zu unterscheiden, sondern sie können vielleicht ein Nutzerkonto oder so sperren. Genau, das ist aber was, das versuchen die Plattformen zu verhindern, weil sie natürlich auch ein ökonomisches Interesse an den Daten haben, weil das sehr viele Leute auch versuchen, die jetzt nicht unbedingt Forschungsinteresse haben, umgekehrt. Und das ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel, wo eben auch am Ende nur sehr begrenzte Möglichkeiten vorhanden sind, an diese Daten zu bekommen und umgekehrt wird einfach, es ist wahnsinnig anstrengend. Also es werden einfach sehr, sehr viele Ressourcen in Lösungen investiert, die meistens nur eine kurze Zeit halten. Und erneut, das wirft so ein bisschen die Frage auf, warum müssen wir uns diese Mühe machen, wenn diese Daten eigentlich da sind?
Wenn wir jetzt von Daten sprechen, welche Daten meinen wir konkret? Weil das Thema Datenweitergabe, Datenschutz, das ist ja auch ein sehr sensibles, wo viele Leute hellhörig werden und sagen, was wollt ihr mit meinen Daten, warum wollt ihr das weitergeben und öffnen? Um welche Daten geht es da?
Ich glaube, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, abhängig von der Forschungsfrage und ist, korrigiere mich, wenn es mir nicht falsch liegt, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch noch einer der offenen Fragen von dieser ganzen Sache, welche Daten letztendlich zur Verfügung gestellt werden oder nicht, weil es ja auch Klauseln der Plattformen gibt, dass sie sagen können, wenn es gegen ihr Geschäftsinteresse oder Ähnliches geht, können sie auch Anfragen abwehren, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja.
Genau, also das kann sehr unterschiedlich sein. Ein klassisches Beispiel, was aus meiner Perspektive wahnsinnig relevant und wichtig wäre, es gab, ich glaube 2021 gab es die sogenannten Facebook-Leaks, was so der letzte große Fall von einem größeren Leak war. Und einer der Erkenntnisse, die aus diesen Leaks damals rausgezogen wurde, war, dass wenn wir über Polarisierungen und emotionalem Streit und Gegeneinander im Netzdiskurs sprechen, dass es eben offenbar Facebook mit seinen Algorithmen diese Debatten hat noch künstlich angeheizt dabei. Also quasi, dass Debatten intensiver und emotionaler geführt wurden, weil der Facebook-Algorithmus solche Inhalte besonders bevorzugt hat, als das eigentlich einfach nur vom NutzerInnenverhalten der Fall gewesen wäre. Und das ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Frage, die gar nicht unbedingt zu viele persönliche Informationen beinhalten muss, sondern wo es einfach mehr darum geht, wie verändert eigentlich das Plattformdesign, also die Art und Weise, wie diese Plattform gebaut ist, das, was NutzerInnen angezeigt wird dabei. Und gleichzeitig ist es ein wahnsinnig schönes Beispiel dafür, wie problematisch das ist, dass wir diese Daten eben nicht haben, weil das Wissen ist bei den Plattformen vorhanden und es sind teilweise bewusste Entscheidungen, wo sich eben die Plattformen entscheiden, ja, wir bauen dieses Feature so, weil es uns Engagement bringt und damit irgendwo Zeit, die Nutzer auf den Plattformen verbringen und damit Zeit, wo wir Werbung ausspielen und so weiter. Genau, geistig-gesellschaftlich und aus einer Demokratieperspektive natürlich wahnsinnig problematisch sein.
Wenn ich dich richtig verstehe, geht es bei den Daten, zu denen die Forschung Zugang haben soll, nicht nur um die Daten der NutzerInnen, die da Inhalte posten, sondern auch da Daten über, wie die Plattform aufgebaut ist, zu den Algorithmen und so weiter?
Genau, also ich habe die, man sagt im Prinzip, dass es zwei Fragen sind, die wir beantworten können müssen durch den Forschungsdatenzugang. Das erste ist die Frage, was für ein autoritäres Potenzial durch problematische antidemokratische Kräfte auf diesen Plattformen besteht eigentlich. Also beispielsweise, was für Aktivitäten können wir von Rechtsextremisten etc. feststellen? Was machen die auf diesen Plattformen? Und die zweite große Frage ist, wie gehen diese Plattformen eigentlich mit dieser Art von Inhalten, dieser Art von Aktivitäten um? Und den Fall, den ich eben geschildert habe, wäre eben beispielsweise so, würde in diese zweite Kategorie reinfallen, wo eben gesagt wird, okay, wir sehen, dass manche von den Problemen, die jetzt nicht Schuld der Plattform sind, dass es Rechtsextremisten gibt, das ist nicht Schuld von Facebook oder irgendeiner Plattform, das ist ein gesellschaftliches Problem, vor dem wir stehen. Aber es ist trotzdem ein Beispiel dafür, wie so ein gesellschaftliches Problem, was erstmal nicht von den Plattformen eher seinen Ursprung hat, trotzdem aber künstlich verstärkt werden kann, dadurch, wie Plattformen eben wie sie Plattformen aufgebaut sind, was sie für Designentscheidungen treffen und. Ein sehr spannendes anderes Beispiel in dem Kontext ist tatsächlich, es gab erneut auch einen Facebook-Leak, der war, glaube ich, 2019 im Wall Street Journal, wurde ein Artikel veröffentlicht, wo die Journalistin einen Zugang zu einer internen Facebook-Studie von 2016 hatten. Und diese Facebook-Studie hat sich politische Gruppen in Deutschland angeguckt, hat festgestellt, dass in ein Drittel der untersuchten Facebook-Gruppen in Deutschland problematische Inhalte, beispielsweise extremistische Inhalte, Aufruf zu Gewalt etc. festzustellen sind, was natürlich erstmal eine sehr hohe Zahl ist. Und dass aber das Gruppenwachstum, also wie viele Mitglieder in diese Gruppen reingegangen sind, zu 66% von der Gruppenvorschlagsfunktion von Facebook gekommen ist. Das bedeutet, diese Gruppen, wo diese Art von Inhalten zirkuliert wurde von dieser Funktion von Facebook künstlich aufgepumpt. Und das ist, wenn wir uns zurückerinnern, was 2015, 2016 in Deutschland los war, wo 2015 in jedem zweiten Tag ein Flüchtlingsheim gebrannt hat, wo die AfD eben einen politischen also sich als politische Kraft etablieren konnte, etc. Das ist einfach, war eine wahnsinnig problematische Entwicklung, von der wir erst Jahre später erfahren haben und eben weil so ein Leak stattgefunden hat und nicht, weil wir entsprechende Forschung machen konnten.
Vincent, wenn wir in den DSA gucken, was steht da konkret über die Weitergabe von Daten? Welche dürfen weitergegeben werden und welche dürfen vielleicht überhaupt nicht weitergegeben werden?
Also es gibt bestimmte, das hatte Jan ja auch eben schon gesagt, gibt bestimmte Ausschlussgründe, dass die Plattform sagt, nee, die Daten geben wir nicht raus. Und eins davon sind diese Geschäftsinteressen. Also wenn die Plattform jetzt sagt, nee, das geht derart in unser Geschäftsgeheimnis rein oder es verrät zu viel über unsere Funktionsweise oder es könnte Mitbewerber stärken, dann können sie das ablehnen. Das ist auch einer der spannenden Punkte, wo sich zeigen wird, wie der DSA dann tatsächlich in der Praxis funktioniert, ob einfach alles als Geschäftsinteresse eingestuft wird, was dem Ganzen dann natürlich in der Praxis total entgegensteht, diesem eigentlichen Interesse, oder wie zugunsten der Forschenden da entschieden wird. Und das ist aber jetzt beim DSA ist das Verfahren ein bisschen anders, als man von schon existierenden Forschungsdatenzugängen kennt. Das läuft nicht mehr in Direktkontakt zwischen den Forschenden und der Plattform, sondern es ist zwischengeschaltet der Digital Services Coordinator. Das ist ein sehr hochtrabender Name für im Endeffekt eine Behörde. Das ist im Raum steht, dass das die Bundesnetzagentur übernehmen wird, aber das ist noch nicht abgeschlossen, die Debatte darum, und auch die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Und dann wird das Verfahren ist dann, dass die Forschenden, die ein Interesse daran haben, wenden sich an den Digital Services Coordinator, unterbreiten das Gesuchen nach Forschungsdaten. Da muss dann auch schon ein Datenschutzkonzept drin sein, was bestimmten und relativ hohen Anforderungen genügen muss. Und dann leitet der Digital Services Coordinator das an die Plattform weiter. Und die kann dann wiederum innerhalb von 15 Tagen sagen, nee, machen wir nicht, weil. Und dann geht es wieder zurück an den Koordinator und der trifft dann eine finale Entscheidung. Das heißt, die Forschenden sind da in gewisser Weise gestärkt, weil sie nicht mehr alleine gegenüber der Plattform stehen. Aber natürlich ist es dann am Ende eine Verwaltungsentscheidung, ob dieser Zugang gewährt wird.
Gut, aber innerhalb von 15 Tagen muss die Antwort kommen?
Genau.
Das heißt, die Forschenden können nicht so extrem lange aufgeschoben.
Genau, also ist ein relativ schnelles Verfahren, was da laufen muss.
Ja. Aber klingt nach einem riesigen Verwaltungsakt.
Ja, definitiv. Also es hat natürlich auch viele Vorteile, also für beide Seiten. Und natürlich am Ende ist es eine Verwaltungsentscheidung, gegen die man dann auch noch gerichtlich vorgehen kann. Das steht natürlich auch beiden Seiten offen. Das heißt dann, sobald es an die Gerichte geht, da kann das natürlich dann noch deutlich länger dauern als diese 15 Tage.
Und du meintest gerade, die Bundesnetzagentur soll die Rolle dieser Zwischenbehörde spielen, an die man sich wenden kann, wenn man ein Forschungsinteresse hat und Daten von einer Plattform.
Genau, das ist zumindest mein letzter Stand war, dass es noch nicht final entschieden ist. Weil das Problem ist auch, dass der Digital Services Coordinator übernimmt einige Aufgaben, vor allem im Umgang mit den kleineren Plattformen. Bei den größeren ist viel die Kommission zuständig, aber gerade bei den nicht very large Online-Plattformen, also alles, was da drunter an Regelungsstufen ist, hat der Coordinator relativ viele Aufgaben und greift da, also hat da zumindest starke Möglichkeiten, auch in Prozesse einzugreifen, die für oder gegen die Ausübung der Grundrechte eingesetzt werden können. Und gerade bei freier Meinungsäußerung, was ja auf den Plattformen so das größte grundrechtliche Thema ist, hat der Staat natürlich immer so eine zweischneidige Rolle, dass er einerseits die schützen muss, aber selber ja zumindest im Verdacht stehen könnte, ein eigenes Interesse daran zu haben, welche Meinungen sich verbreiten. Und deswegen ist der Digital Services Coordinator staatsfrei auszugestalten, es ist eine sehr hohe Anforderung. Und da werden schon Probleme bei der Bundesnetzagentur gesehen, weil sie halt, es ist eine Behörde, die untersteht ganz normal dem Ministerium. Da gab es so ein paar Versuche, ob man quasi dann eine Abteilung auslagert, die nicht mehr weisungsgebunden ist, also völlig frei agiert, aber im Endeffekt kann es da schon durch personelle Überschneidungen schon auch noch eine gewisse Abhängigkeit geben. Also da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen.
Aber da hat jeder Mitgliedstaat seine eigene Behörde, oder?
Genau, das sind nationale Behörden, die eingerichtet werden müssen, die sich dann wieder mit der Kommission, aber auch untereinander in so eine Art Beratungszirkeln absprechen, welche Entscheidungen sie da treffen. Also das Ziel ist es schon, möglichst einheitliche Entscheidungen zu treffen, aber am Ende sind das nationale Stellen.
Und wer wendet sich dann an die deutsche Behörde? Sind das dann Forscher aus Deutschland, die in einer deutschen Institution forschen, oder sind das Forscher, die Daten aus Deutschland wollen?
Beides. In dem Fall wäre dann der deutsche DSC zuständig. DSC ist der Digital Services Coordinator, wäre dann da zuständig.
Das ist ein EU-Gesetz oder eine EU-Verordnung. Was machen Forscher außerhalb der EU, wenn sie Zugang wollen?
Also es gibt ja, erforscht ist ja der Brussels-Effekt, der besagt, also die Theorie besagt, dass die europäische Regulierung gerade im digitalen Raum so einen starken Einfluss hat, dass sich entweder Regulierung anderer Länder dann anpasst oder die Plattformen sich automatisch an die hohen Vorgaben der EU anpassen, weil sie sich quasi auf die höchste Regulierung einstellen, damit sie nicht, das hängt auch dann immer von dem Einzelfall ab, aber nicht 190 verschiedene Modelle anbieten müssen weltweit, sondern sich dann immer nach dem Höchsten richten. Das wäre eine Möglichkeit, dass da auch einfach regulatorisch nachgezogen wird. Das hat man bei vielen anderen, also auch bei der DSGVO oder beim NetzDG auch mit einigen unschönen Beispielen gesehen, dass da nachgezogen wurde. Ich würde bezweifeln, dass es in dem Fall ein freiwilliges Nachziehen gibt und das für die Forschenden aus Staaten, wo sie keinen solchen Datenzugangsanspruch haben, dass es dann einfach beim Alten bleibt. Weil ob sie das ablehnen oder nicht, immer eine Einzelfallentscheidung ist und wüsste nicht, warum sie sich da an eine höhere Regulierung, die dann gar nicht greift, warum sie sich da errichten sollten.
Ich glaube, gerade in den USA könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das Interesse der Plattformen sehr gering ist, dass diese Forschungsdatenzugänge frei werden, weil da eben das Risiko einfach am größten ist für die Konzerne.
Ja, so gerne ich an das Gute glaube, aber sie hätten es ja auch schon tun können. Dann würden wir hier heute nicht sitzen und dieses kleine Stück des DSA diskutieren, weil es praktisch keine große Bedeutung hätte, aber deswegen sitzen wir hier und deswegen machen sich da viele Gedanken drüber.
Was sagen wir denn jetzt Leuten, die Angst haben, oh Gott, ich hab Angst, dass da meine Daten irgendwie also dass da fahrlässig umgegangen wird mit, nachdem der DSA in Kraft ist und Forscher sagen können, sie interessieren sich für dies und jenes Thema und dann sind meine Daten da in irgendeiner Uni und da wird wild herumgeforscht.
Also erstmal muss man festhalten, dass es sehr gut und sehr wichtig ist, dass dieses Thema überhaupt so hoch auf der Agenda steht. Das ist im Kontext digitaler Plattformen nicht selbstverständlich, insbesondere wenn wir uns die Historie dieser Plattform anschauen. Und selbstverständlich geht es natürlich auch für uns als ForscherInnen, dass wir da sehr, sehr vorsichtig agieren müssen. Und das ist ein ernstes Thema, mit dem wir uns auch intensiv auseinandersetzen. Also gerade wir als Abteilung hier im Bredow-Institut haben und als Social Media Observatory haben da viele Diskussionen drüber geführt. Wir haben einen Ethics Guide erstellt, wo unterschiedliche forschungsethische, aber eben auch rechtliche Fragen, insbesondere der Datenschutz, behandelt werden, wo wir uns eben Selbstverpflichtungen auferlegen, wo wir darüber sprechen, okay, wie kann eben so eine Verarbeitung datenschutzrechtskonform erfolgen, dass wir eben sicherstellen, dass keine Data Leaks passieren, dass da kein Mist mitgemacht wird und. Das heißt, es ist also sehr wichtig, dass diese Art von Diskussion und Auseinandersetzung erfolgt und dass es eben auch diese Sicherheitsbarrieren gibt, damit dieser Forschungsdatenzugang umgesetzt werden kann. Ich glaube, was auch nicht unwichtig ist bei der Diskussion, ist aber ist auch so ein bisschen so in der Perspektive zu behalten, diese Daten sind ja so oder so da und werden von gigantischen privaten Billionenkonzernen verarbeitet. Und zwar in einem Umfang und einer Tiefe, wie Forschung niemals darauf Zugriff haben wird oder überhaupt Zugriff haben möchte. Also das ist ein absoluter Bruchteil von dem, was an Daten da ist, was irgendwie von Interesse eben wäre für die Fragen, die wir besprochen haben. Zweitens, ja auch mit einem komplett anderen Interesse. Also was wir eben an Verständnisfragen daran richten, ist ja aus einer datenschutzrechtlichen Perspektive ein absoluter Witz im Vergleich zu dem, was Plattformen eben tagtäglich mit diesen Daten machen, was sie versuchen an Erkenntnissen rauszuziehen, was sie versuchen irgendwo an Möglichkeiten daraus zu ziehen, unser Verhalten zu verändern dadurch, dass wir länger auf den Plattformen bleiben, dass wir gewisse Produkte kaufen, etc. Also das, was da eben an zusätzlicher datenschutzrechtlicher Problematik entstehen könnte durch diese Forschungszugänge, ist im Vergleich zu dem, was an bereits existierender datenschutzrechtlicher Problematik im Kontext dieser privaten Plattformen existiert, glaube ich, einfach sehr, sehr gering. Und das ist so wichtig und nötig, diese Diskussion über Datenschutz und Forschungsethik auf jeden Fall auch für uns als Forscher ist. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Muss man aber, glaube ich, diese Perspektive eben auch so ein bisschen mit im Blick behalten.
Ich würde ergänzend noch einwerfen, das ist als vertrauensbildende Maßnahme neben der Tatsache, dass wenn die Daten bei der Plattform sind, weiß auch niemand, was da passiert, ist, dass er ja, wie ich eben beschrieben hatte, ja eine Behörde zwischengeschaltet ist, die auch deren Aufgabe es ist zu prüfen, dass da entsprechende Datenschutzkonzepte installiert sind und auch abzuwägen, ob das Forschungsinteresse diese Daten überhaupt braucht, um das zu erreichen und dann eben immer auch in Abwägung mit den individuellen, also von den Nutzerinnen, den Datenschutz ist und eben dem Interesse der Plattform. Also da ist schon eine unabhängige Stelle noch zwischengestaltet, was ja schon viel mehr ist, als wenn ich die Daten einfach nur der Plattform gebe.
Du hast uns jetzt vorhin einiges schon darüber erzählt, wie das theoretisch aufgebaut werden wird, mit dieser zwischengeschalteten Behörde und so weiter. Aber es gibt doch noch viele Dinge, die unklar sind in diesem Kontext, wie diese Forschungsschnittstellen tatsächlich aussehen werden.
Also ja, ich glaube, bei der Frage, wie die Zugänge ausgeschaltet werden, ist eben eine der großen offenen Fragen. Das hatten wir jetzt ja mehrfach angeteasert, eben die Frage, um welchen Daten wir letztendlich überhaupt rankommen. Es gibt, wie gesagt, Beschränkungen, das hatte Vincent ja eben auch kurz eingeführt. Und das erscheint mir zumindest, du bist deutlich mehr in diesem Prozess drin oder deutlich näher daran, das erscheint mir zumindest einfach noch bisher noch eine sehr, sehr offene Frage zu sein, wie erfolgreich die Plattformen eben hier geschäftliches Interesse an ihren Daten geltend machen können und eben Anfragen von der Forschung abwehren können. Und so scheint es mir zumindest, damit steht und fällt eigentlich das gesamte Vorhaben am Ende noch, wie viel Nutzen wir daraus ziehen können.
Ja, definitiv. Also sowohl wie die Plattformen darauf reagieren werden, weil wenn die Plattformen sagten, ja, alles in Ordnung, geben wir raus, dann muss der Digital Services Coordinator gar nicht mehr vermittelnd einschreiten und eine Entscheidung treffen, dann wird es einfach rausgegeben, aber ist aber so, das hätten sie bisher ja auch schon tun können, deswegen würde ich vermuten, dass es da zumindest ein paar Widerworte geben wird. Und dann im Endeffekt ist es eine Abwägungsentscheidung des Digital Services Coordinator. Das ist dann aus prophezeiender Sicht ein bisschen unbefriedigend, aber es wird dann auch bei jedem Forschungsdatenzugang, der da beantragt wird, darauf ankommen, was genau ist das beantragte Projekt und wie wird das gewichtet in dieser anfänglich beschriebenen Logik, die systemischen Risiken der Plattform verstehen zu wollen. Wie gewichtig ist das und wie gewichtig sind auf der anderen Seite die Interessen der Plattform? Und da wird es da einige Einzelfallentscheidungen geben, die dann vielleicht noch gerichtlich überprüft würden und dann wird sich so über die Jahre hin ein Standard rausbilden. Das ist die jetzt noch etwas unbefriedigende Ansicht, der Blick in die Glaskugel.
Das heißt, es könnte durchaus sein, dass das erstmal ein Gesetz auf dem Papier bleibt, das aber faktisch nicht wirklich viel Auswirkung hat, weil alle Forschungsanträge abgelehnt werden von den Plattformen.
Ja, das ist ja das normale Problem, was jedes Gesetz erstmal hat. Und das hängt dann also von den drei Parteien ab. Also wie gut im Sinne von ihren Anspruch stellendes Interesse klar machen, sind die Anträge. Wie wehrt sich die Plattform? Also wie hinhaltend agieren die? Und dann eben auch, wie entscheidet der Digital Services Coordinator also gibt es da eine Tendenz zu den Plattformen, dass er den Recht gegeben wird oder eher den Forschenden? Aber also die größte herauszögernde Funktion, wenn man die Entscheidung des Digital Services Coordinator rausnimmt, haben dann die Plattformen, wenn sie sagen, dagegen gehen wir gerichtlich vor, weil das zieht das dann einfach sehr in die Länge.
Ja, und das ist ja auch, also wenn wir uns die letzten Jahre angucken, also es hat ja auch innerhalb der einzelnen Plattformen sehr viel Bewegung in beide Richtungen gegeben. Gerade im Kontext von Facebook gab es beispielsweise zwischendurch auch durchaus einige Transparenzinitiativen. Eine hatte ich schon erwähnt, dieses Social Science One-Projekt. Ein anderes war Crowdtangle, was ein Tool war, was eben unter anderem für Forscherinnen und Journalistinnen zur Verfügung gestellt wurde, wo eben Daten, auf gewisse Daten zumindest Zugriff gegeben wurde. Nicht auf die wirklich relevanten, aber auf ein paar. Genau, und da hat man aber eben auch, also auch was man so an internen Diskussionen aus Facebook mitbekommen hat, eben sehr klar gesehen, dass es einige Stimmen innerhalb des Konzerns gibt, die das befürworten, aber eben auch sehr viele andere Stimmen, die das nicht befürworten, die unter anderem aber jetzt sagen, warum sollten wir freiwillig unsere Daten rausgeben, wenn daraus eh nur öffentlicher Ärger für uns resultiert, weil eben dann gesagt wird, dass das und das auf unserer Plattform passieren würde. Also es gibt einmal ein sehr, sehr starkes Eigeninteresse der Plattform, dass sie diese Daten erstmal nicht rausgeben, mit Blick darauf, wie die Diskussion danach verlaufen kann. Also ich bin mal sehr gespannt, was da tatsächlich dann passieren wird im Prozess.
Was würdest du dir wünschen, wie diese Forschungsdatenzugänge dann gestaltet sind?
Ich glaube, was die Gestaltung angeht, gibt es eine ganze Reihe an unterschiedlichen Anforderungen. Also darüber haben wir unter anderem eben in dem Blogbeitrag geschrieben. Das fängt tatsächlich einfach damit an, dass man einen Überblick bekommen muss, was gibt es eigentlich für Daten. Also im Moment ist das für uns ja einfach eine Blackbox auch, wo wir eben auch noch diese Unbekannte drin haben, was können wir erfolgreich abfragen oder nicht. Also dass man da anfängt und sagt, hey, wir machen vielleicht sowas wie ein öffentliches Repository, wo eben Anfragen erstmal gelistet werden, welche Art von Datenpunkten wurden abgefragt und dann wurden diese Anfragen, also war das ein positiver Bescheid oder ein negativer Bescheid, dass man einfach so ein bisschen das Gefühl als Forscherin eben dafür bekommt, was man da erfolgreich abfragen kann. Das geht bei so Sachen, ich habe ja schon die APIs erwähnt, also diese Entwickler-Schnittstellen, wo wir eben Daten rausbekommen. Diese APIs haben meistens gewisse Bedingungen, beispielsweise Rate Limits, also der Umfang an Daten ist begrenzt, wie viel man da rausziehen kann. Und ich hatte ja jetzt auch, generell ist diese Arbeit von Daten eben sehr oft, okay, wir müssen irgendwie versuchen, Probleme zu bewältigen, die eigentlich nicht nötig wären. Und eines dieser Rate Limits, weil die eben oft niedrig sind, weil der Umfang begrenzt ist und wir einfach dann sehr viel Energie investieren müssen, zu überlegen, wie wir irgendwo so dieses Katz-und-Maus-Spiel mit diesen Rate Limits gewinnen und dann tatsächlich an die Daten kommen, die wir brauchen. Also der Umfang von denen muss auf jeden Fall groß genug sein. Und dann gibt es eben ganz viele unterschiedliche einzelne Datenpunkte, die wir brauchen, um gewisse Fragen zu beantworten. Beispielsweise wir brauchen sowas, was die Reichweite von gewissen Inhalten darlegt, damit wir sagen können, okay, wir haben hier diesen Post, der behält beispielsweise ein rechtsextremes Narrativ. Hat der Relevanz insofern, weiß ich nicht, ist der einfach nur in diesem Forum geblieben, den hat keiner gesehen, dann ist das immer noch blöd, dass er da ist, aber es ist jetzt vielleicht nicht wahnsinnig schlimm. Wenn er aber plötzlich millionenfach gesehen wurde, entwickelt sich daraus natürlich eine ganz andere Relevanz am Ende des Tages. Wir müssen gucken, schauen können, okay, gibt es gewisse Themen, die von den Plattformen künstlich verstärkt wurden, also eben, dass dieser Post künstlich Reichweite bekommen hat, die er eigentlich sonst gar nicht bekommen hätte. Aber wir müssen schauen können, wie gehen die Plattformen mit diesen Sachen um, also welche Inhalte werden moderiert, welche Inhalte werden nicht moderiert, auf welcher Grundlage also werden Inhalte moderiert. Also Stichwort eben Meinungsfreiheit, das ist natürlich eben so ein bisschen die Kehrseite davon. Das ist auch ganz klar, dass eine zu übergriffige Moderation tatsächlich eben Grundrechte auch eben bedrohen kann und dass wir da eben sicherstellen können, okay, es gibt eine Grundlage, auf die die Plattformen agieren, das machen sie nicht willkürlich, sondern das kann man nachvollziehen und das ist eben auch das scheint auch legit zu sein, was da passiert. Das ist eine genauso wichtige Frage in dem Kontext.
Gibt es etwas, was du dir aus juristischer Perspektive wünschst irgendwie bei diesem Thema?
Wünscht oder was ich mir gewünscht hätte?
Mach mal beides.
Was ich mir gewünscht hätte, ist gerade mit Blick auf die Geschäftsgeheimnisse, weil ich einfach vermute, dass das einer der zumindest vorgeschobenen Gründe sein wird, warum diese Gesuche abgelehnt werden, ist, ein bisschen mehr Vertrauen in die Forschenden, die diese Daten beantragen. Also zum Beispiel müssen die großen, sehr großen Plattformen ja auch Risikoanalysen durchführen und teilweise sich dafür Sachverständige ins Haus holen. Und bei diesen Sachverständigen, da greifen andere Regeln, wenn es um Geschäftsgeheimnisse geht. Die müssen quasi nur zusichern, dass sie damit angemessen sicher umgehen. Und dann, wenn das gegeben ist, dann können solche Daten trotzdem rausverlangt werden. Und ich sehe es anders, warum das bei Forschenden nicht gemacht wurde, dass dann trotzdem eben noch dieser Ablehnungsgrund trotzdem weiter so scharf besteht.
Und wie glaubt ihr, wird sich das jetzt entwickeln? Es wird ja im nächsten Februar 2024, wird es vollumfänglich anwendbar sein, dieses Gesetz? Wo stehen wir dann im Februar 2024? Wird die Zahl der Forschungsprojekte, die Facebook-Daten nutzen wollen, explodieren?
Ich glaube, wir stehen vor einer überforderten Behörde.
Es klingt so, wie du
ich
das
hoffe,
beschrieben
dass
hast.
Ich hoffe, dass wir da überhaupt vor einer Behörde stehen, auch wenn sie überfordert ist. Aber auch die muss ja erstmal eingerichtet werden.
Na, ich glaube, am Anfang wird es einfach einen großen Stau geben, weil es, glaube ich, sehr viele ForscherInnen gibt, die da ein großes Interesse haben und berechtigtes Interesse. Wie gesagt, es gibt einfach sehr viele wichtige Fragen, die wir erst mit diesen Daten bearbeiten können. Und das wird ein Flaschenhals sein, bis diese ganzen Anfragen, glaube ich, bearbeitet werden. Und dann wird es natürlich auch eine spannende Frage sein, was die Plattformen eigentlich in Infrastruktur haben, um die Fragen zu beantworten. Das war bisher nämlich auch eine Herausforderung. In den bisherigen Kooperationen, dass eben teilweise die Infrastruktur auf Plattformseite gar nicht gegeben war.
Gut, ihr zwei, wenn ihr noch wichtige Punkte habt, die wir jetzt vergessen haben, dann ist jetzt der Zeitpunkt, die nochmal rauszuhauen. Ansonsten würde ich zum Ende kommen.
Von meiner Seite nicht.
Nö, von meiner
Wunderbar.
Seite auch nicht.
Danke, ihr Lieben. Jan, Vincent, und danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Wer sich informieren möchte über die Forschung des Leibniz-Instituts für Medienforschung, der kann das online tun auf leibniz-hbi.de oder uns auf Twitter folgen, @bredo-institut. Ansonsten sage ich jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, danke schön.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.